Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster.
Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unsere Sternkinder und ihre Spuren, einer Podcast-Folge im Rahmen unseres Seminars, was wir aus Krisenerfahrung anderer lernen können. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das oft im Verborgenen bleibt, aber unglaublich wichtig ist. Stille Geburten und den Verlust eines Kindes. Wir sprechen mit einer Mutter, die diese schwere Erfahrung gemacht hat, um zu verstehen, wie sie damit umgegangen ist und welche Botschaften sie anderen Betroffenen mitgeben möchte. Bevor wir beginnen, möchten wir eine Inhaltswarnung aussprechen. In dieser Folge sprechen wir über Themen wie den Verlust eines Kindes, stille Geburten und die damit verbundenen emotionalen Herausforderungen. Dies kann für manche Zuhörerinnen und Zuhörer emotional belastend sein. Wir empfehlen, auf sich selbst zu achten, bei Bedarf eine Pause einzulegen oder diese Folge komplett zu überspringen. Benötigst du Hilfe oder hast Gesprächsbedarf, stehen dir die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 0800 111 0111 zu jeder Uhrzeit zur Verfügung. Diese Telefonnummer findest du auch in den Shownotes. Heute haben wir Evelyn bei uns, eine Mutter, die ihre Erfahrungen mit uns teilen möchte.
Hallo Evelyn,
hi.
Schön, dass du heute hier bist. Und wir finden es super, dass du Teil unseres Podcast-Projekts werden möchtest.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
Möchtest du dich vielleicht als erstes einmal selber vorstellen?
Ja, das kann ich gerne tun. Ich bin Evelyn, 37 Jahre alt, habe 3 Töchter, 2 Lebende, eine Tochter, die gestorben ist bei der Geburt im Jahr 2021. Und deswegen bin ich, glaube ich, hier, um darüber zu sprechen.
Und du hast schon selber gesagt, du bist Sternmama. Was bedeutet denn der Begriff für dich?
Vieles. Also zum einen, dass ich halt Mama bin. Ich war vorher schon Mama, bin aber zum zweiten Mal Mama geworden. Und eigentlich ist man eine andere Art von Mama, wenn man ein Sternkind hat, welches nicht dabei sein kann. Es ist unsichtbar und das macht es oft schwer.
Und wie war das damals für dich, mit deinen Gefühlen, Emotionen umzugehen?
Oh, schwierig. Also ich war in der 39. Schwangerschaftswoche. Wir sind eigentlich zur Geburt gefahren. Ich hatte Wehen und im Krankenhaus waren die Herztöne auffällig. Ich wurde sofort in den OP geschoben. Sie wurde per Kaiserschnitt geholt, war aber schon tot. Sie ist im Bauch noch verstorben, weil sich ein Nabelschnurknoten zugezogen hat. Und man erwartet ja eigentlich ein anderes Ende an diesem Tag. Also ich bin mit guter Laune und voller Vorfreude ins Krankenhaus gefahren und wollte ambulant entbinden und abends wieder nach Hause fahren und meine Tochter mitbringen. Das habe ich dann halt nicht. Und auch dann nicht nur das mit mir selber auszumachen, sondern mit allen anderen, die ja auch dann erwartet haben, dass man mit einem lebenden Kind kommt, war schon intensiv. Also sehr, sehr, sehr schwierig, ja.
Und magst du vielleicht, wenn du jetzt gerade schon an dem Thema bist, noch einmal erzählen, wie so der Verabschiedungsprozess war? Hattet ihr genug Zeit? Kann man das überhaupt so nennen, genug Zeit?
Also es gibt sogar die Möglichkeit, dass man das Baby mit nach Hause nimmt. Das wollte ich aber nicht, weil ich das trennen wollte. Also in dem Moment war das für mich wichtig, das zu trennen, dass ich nicht nachher zu Hause sitze und denke, ach, da hatte ich sie und da hatte ich sie, sondern ich bin halt im Krankenhaus geblieben und ich konnte sie mir jederzeit zu mir ins Bett holen oder zu mir aufs Zimmer geben lassen. Ich konnte sie meinen Freunden zeigen, meiner Familie, die konnten sie mit auf den Arm nehmen. Ich war in einem katholischen Krankenhaus und dann gab es noch so eine Verabschiedung in der Kapelle, das war ganz schön mit der Seelsorgerin, dass sie quasi nochmal gesegnet hat. Und dann, als ich quasi ins Auto gestiegen bin, habe ich gesehen, wie das Beerdigungsinstitut vorgefahren ist. Und dann wusste ich, okay, jetzt haben sie auch Emilia abgeholt. Dann waren wir natürlich im Beerdigungsinstitut und haben da alle Details besprochen und einen Sarg ausgesucht oder ob man so ein Weidenkörbchen nimmt. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Dann haben wir noch den Sarg bemalt und ihr Mitschriften mitgegeben. Bei der Beerdigung selbst konnten alle noch mal was draufmalen, draufschreiben. Es haben ganz viele ein kleines Geschenk mitgebracht und ihr das mitgegeben. Und ja, Das war so, dass man sich nach und nach immer mehr verabschieden konnte. Ne?
Schön. Hört sich total, total auch, finde ich, durchdacht an, weil das ist ja total schön, dem Kind auch nochmal eine Botschaft irgendwie mitzugeben, ja, oder auch Gegenstände von der Familie, ja, Freunden. Wie hat dein Umfeld reagiert, wenn du das mit uns teilen möchtest?
Schockiert, hilflos. Ich war auch selber hilflos, aber auch alle anderen waren hilflos. Aber auch hilfegebend. Also viele haben sich bemüht, da zu sein, zu helfen, zu unterstützen. Ja.
Okay. Und hast du diese Hilfe als hilfreich empfunden? Oder hast du gesagt, boah, das wird mir erstmal irgendwie alles zu viel?
Manchmal so, manchmal so. Also es kommt ein bisschen drauf an, was angeboten wurde. Mir tat es sehr gut, darüber zu reden. Also wenn sich jemand dafür interessiert hat, was passiert ist. Ich rede generell viel und das war, also ich muss immer meine Emotionen nach außen hin rauslassen. Und das tat halt dann sehr gut, dass die Leute, unser Umfeld sich einfach auch dafür interessiert hat, was passiert ist und sie nicht auch noch tot geschwiegen hat. Ne? Also sie war schon tot und so konnte man wenigstens sie ein bisschen zum Leben erwecken, indem man über sie gesprochen hat.
Ja. Und hättest du dir noch andere Sachen gewünscht, die dir vielleicht in der Zeit weitergeholfen hätten?
Ich glaube, ich kann mich zu einer der sehr wenigen Glücklichen schätzen, die sehr gut aufgefangen worden sind. Angefangen mit im Krankenhaus, also ich habe hier in Münster entbunden, die Seelsorge und der ganze Ballon, der einen auffällt, ist sehr, sehr gut geschult und ja, darauf vorbereitet, dass solche Sachen passieren. Und deswegen, da hat es angefangen und dann über zu Hause und über die Trauerbegleitung von verschiedenen Stiftungen und Angebote für verwaiste Mütter. Ich glaube, da kann ich mich echt glücklich schätzen, dass es so viele Angebote gibt, die andere vielleicht nicht mitbekommen oder irgendwo auf dem Land wohnen, wo das nicht so gut vorbereitet ist.
Ja. Und du sagst, du hast Angebote wahrgenommen hier in Münster, und der Kontakt zu dir kam ja auch über die Bethanien-Stiftung, genau, hier in Münster. Magst du da vielleicht erzählen, was waren das für Angebote?
Also im Prinzip direkt an dem Tag des Todes, als ich auf dem normalen Zimmer angekommen bin, hat man mir sofort einen Flyer gegeben von der Bethanien-Sternen-Kinderstiftung, dass ich da anrufen soll, dass die Trauerbegleitung machen, dass die einem helfen, so was Beerdigung angeht. Ich habe vorher noch nie eine Beerdigung organisieren müssen. Und dann steht man da vor so einem Abgrund und tausend Sachen müssen noch gemacht werden. Die haben dann mit uns telefoniert am Anfang ganz viel und Tipps gegeben und auch nochmal so Fragen gestellt, dass man sich selber reflektieren konnte, was ist mir eigentlich gerade wichtig, ne? Was brauche ich jetzt oder was will ich nicht? Genau, ich hatte ja diesen Notkaiserschnitt und als ich dann soweit fit war, sind wir auch hingefahren und haben da Einzelstunden wahrgenommen, also mein Mann und ich, um das alles irgendwie verpackt zu kriegen. Dann gibt es aber ich glaube, das ist in Kooperation mit Haus der Familie hier in Münster, zweimal im Jahr einen Rückbildungskurs für verwaiste Mütter, weil jetzt in so einen Kurs zu gehen, also ich meine, ich habe ja auch eine Schwangerschaft gehabt und eine Geburt hinter mir und auch das ist so ein Thema, Beckenboden, ne? Das muss ja irgendwie dann mal wieder zurückgebildet werden. Sich in so einen Kurs zu setzen mit 10 anderen Müttern, die ihr Kind dabei haben, ist halt dann auch schon sehr, ja, eigenverletzend. Ne?
Ja.
Und deswegen gibt es halt diesen Kurs für verwaiste Mütter und da habe ich dann auch die Uli Michels kennengelernt, die leitet den, die ist auch die Leiterin von dem Sternkindern Lengerich. Und diese Frauengruppe war schon sehr, also die Frauen, die alle ihr Kind da verloren haben, wir haben immer noch Kontakt und es ist sehr, sehr intensiv diese Begegnung gewesen, weil man einfach dann jemanden hatte. Man musste gar nicht groß erzählen, wie fürchterlich und anstrengend und schlimm das ist. Die wussten, wovon man redet. Ne? Mhm. Und das war eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Klar, Familie und der innerste Kreis, aber diese Frauen, die das Gleiche erlebt haben, auf 1000 verschiedene Art und Weisen, aber trotzdem ein Kind verloren haben. Und das bleibt, das verbindet.
Mhm. Ja. Das glaube ich. Und du sagst, du hast heute noch Kontakt zu denen.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Mütter sind das?
Wir waren 8 in dem Kurs und dann, was man so klassischerweise macht, man gründet eine Gruppe über die sozialen Medien oder wie auch immer. Und dann haben wir uns eigentlich immer jeden, ich glaube, ersten Donnerstag im Monat getroffen. Also ich habe immer richtig hingefiebert auf dieses Treffen, weil man da einfach wieder offen sprechen konnte und es nicht so war, ach guck mal, die erzählt schon wieder was oder dann komische Blicke kommen. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger, aber so alle 2-3 Monate sehen wir uns noch immer zum Frühstück mal oder abends auf einen alkoholfreien Sekt oder so.
Ja, Es hört sich total schön an, dass du da auch eine Gruppe gefunden hast und dass es sowas auch gibt hier in Münster.
Absolut.
Wenn du sagst, für dich und deinen Partner war die Zeit sehr schwer, magst du vielleicht nochmal berichten, wie eure Beziehung sich auch vielleicht verändert hat dadurch?
Ich glaube, wir sind uns nochmal ein ganzes Stück näher gekommen, weil wir uns beide irgendwie auffangen mussten. Ne? Er mich, ich ihn und unsere Tochter dabei. Also wir haben ja schon eine größere, die ist jetzt 4,5. Damals war sie 2,5. Ja, und die Verbindung, die man zueinander hat und erstmal merkt, wie zerbrechlich so eine Familienkonstellation ist, schweißt einen dann doch noch mehr zusammen. Ich weiß, dass es auch andere Paare gibt oder andere Schicksalsschläge, dass man das nicht zusammen meistert, aber wir haben das zusammen gemeistert.
Und Emilia, so heißt ja dein Kind. Mhm. Du hast gesagt, ihr musstet auf einmal eine Beerdigung planen. Ihr habt euch überlegt, wie erzählt ihr es eurem Umfeld? Gibt es für dich Situationen, Orte, Momente, an die du festhalten möchtest, wo du an Emilia denkst?
Ja, also wir haben zum einen unser Grab. Also im Krankenhaus stellen die dann natürlich die Frage, ob man das Kind selber beerdigen möchte oder zu so einer gebündelten Beerdigung geben möchte, dass man dann einfach ganz viele Babys, die auch in ganz frühen Wochen zur Welt gekommen sind, beerdigen kann. Das war für mich überhaupt gar keine Option, sondern ich habe gesagt, das ist mein Kind und ich brauche meinen Anlaufpunkt. Wir gehen eigentlich immer sonntags hin und stellen frische Blumen hin und machen Kerzen an. Manchmal, wenn es mich überkommt, dann fahre ich auch abends hin. Manchmal möchte meine Tochter auch hin, also dass sie sagt, komm mal, lass mal Emilia besuchen. Dann kommen wir irgendwo eine Rose oder so und nehmen die mit. Und wir haben im Wohnzimmer tatsächlich Bilder aufgehängt und da so, ja, ich sag mal, so ein Schrein, so eine kleine Erinnerungsecke für sie eingerichtet, damit sie einfach immer mittendrin ist, dass jeder, der auch zu uns kommt, weiß und sieht, dass sie da ist und existent ist.
Ja. Ja. Und du wolltest noch einmal von den Sternen fotografen? Oder
wie? Ja, genau. Das ist ein Verein, der ehrenamtlich ins Krankenhaus kommt und Fotos von den Babys macht, mit der Familie, mit den Angehörigen, nur von den Babys oder nur eine Hand oder ein Fuß Bild, dass man das für sich mitnehmen kann und Bilder verblassen sehr schnell und diese Erinnerung wird dann einfach so festgehalten, dass man es für die Ewigkeit hat und ja nicht vergisst, wie das Baby aussah, ne? Weil diese wenigen Momente, die man hat, es verblasst mit der Zeit, genau, und man hat uns das angeboten, ich kannte die Stiftung vorher schon. Und das war wirklich ganz toll, dass da jemand gekommen ist und sich die Zeit genommen hat, mein Kind abzulichten, ne? Und uns dann als Erinnerung dazulassen. Ja.
Okay. Schön, also Fotos auf jeden Fall.
Ja.
Und das Grab ist auf jeden Fall auch noch eine Stelle.
Ja. Ah, und ich habe ein Tattoo.
Ach, schön.
Ich bin auch als Bewältigungstattoo, ne? So der Klassiker eigentlich, ne?
Ja.
Als Erinnerung an sie.
Schön. Und du sagtest, eure ältere Tochter möchte auch mit und ist interessiert. Wie war das für sie?
Also sie hat natürlich, also meine Eltern sind dann auch ins Krankenhaus gekommen mit ihr. Die waren zu Hause und haben auf sie aufgepasst. Mein Mann hat die dann geholt und sie hat halt nicht verstehen können mit 2,5, dass sie jetzt tot ist, sondern sie ist dahin und hat sich total gefreut, dass sie jetzt ihre Schwester hat. Und das sieht man auch auf den Bildern, dass sie total euphorisch ist. Und erst viel, viel später gemerkt hat, dass das überhaupt nicht richtig war alles. Ne?
Mhm.
Also das war das Schlimmste für sie.
Ja.
Dass sie das mit ihren 2,5 Jahren durchmachen musste. Ne? Das bricht mir das Herz.
Mhm.
Ja. Und dass sie oft sagt, bevor jetzt Alisa geboren ist, ich habe eine Schwester. Also, ach ja, wie alt ist die denn? Und sie dann einfach mit 3 Jahren sagen, was konnte. Sie ist im Himmel, sie ist gestorben. Ne? Und alle Menschen dann völlig geschockt waren, wie ich das meinem Kind beibringen konnte. Ich dachte, was soll ich denn sagen? Ich habe sie weggegeben, kann ich ja nicht.
Ja. Weil Kinder dabei ja auch auf ihre ganz eigene Weise
trauen. Voll, die können das viel besser als die Erwachsenen.
Mhm. Ja. Du hast gerade erzählt, es war unglaublich schwierig, auch für deine ältere Tochter.
Mhm.
Und du hast uns im Vorfeld auch schon erzählt, dass ihr jetzt noch eine dritte Tochter habt.
Genau, die ist am 2. April diesen Jahres zur Welt gekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Mal.
Genau, wie war die Zeit für dich? War das schwierig für dich?
Ja, ganz klares Ja. Am Anfang der Schwangerschaft, also man weiß ja eh immer, bis zur 12. Woche kann alles passieren. Und dann kommt so eine Phase, wo man denkt, okay, jetzt ist es trotzdem noch ganz klein und es ist zwar jetzt keine Frühgeburt mehr oder keine Fehlgeburt mehr, aber es wäre auch noch nicht lebensfähig. Dann kam bei mir so die Phase, wo die Übelkeit nachgelassen hat, aber noch keine ich noch nichts gefühlt habe im Bauch. Und die war furchtbar anstrengend, weil ich ständig darüber nachdenken musste, lebt das Baby noch, lebt es noch, lebt es nicht und ist alles in Ordnung. Und ich bin ständig zum Gyn gelaufen, aber auch die haben mich eigentlich jede Woche zum Termin eingeladen, um mir halt Ängste und Panik zu nehmen und zu bestätigen, dass alles gut ist, was die ja eigentlich gar nicht machen müssen oder nicht vorgesehen ist in einer Schwangerschaft. Es gibt ja 3 reguläre Untersuchungen und alles dazwischen ist ja so ein, wir gucken mal und machen mal. Die haben mich sehr, sehr gut begleitet. Meine Gynäkologin sagte den Satz, es ist eine besondere Schwangerschaft, also benötigen wir auch eine besondere Überwachung. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Wie stehst du dazu, wenn man jetzt sagt, vor der 12. Woche doch kam erzählen?
Ich habe immer alles erzählt. Ich habe auch eine Fehlgeburt gehabt vor Emilia in der 9. Schwangerschaftswoche. Und deswegen habe ich das eigentlich immer transparent gehalten. Hm. Und es kann auch nach der 12. Schwangerschaftswoche einfach ziemlich viel passieren. Und ja.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass es viel häufiger vorkommt, als man eigentlich denkt. Wir haben gelesen, jede 6. Frau kann betroffen sein.
Ja.
Von daher finden wir das super, dass du hier uns deine Geschichte erzählst. War das schwierig für dich, deinem Umfeld von deiner stillen Geburt zu erzählen?
Also wir haben es tatsächlich so gemacht, dass ich in meinen Status ein Bild reingepostet habe, was eigentlich ganz klar suggeriert hat, dass Emilia zu den Sternen geflogen ist, um es sinnbildlich mal darzustellen. Und daraufhin kamen super viele Reaktionen. Ne? Und natürlich hat es schnell die Runde gemacht. Ne? Das ist so, Leute erzählen sich sowas einfach. Mhm. Was ich aber auch völlig in Ordnung finde, weil trotzdem viele es nicht mitbekommen haben und mir dann gratuliert haben, wo ich dann sagen musste, das ist total lieb, dass sie mir gratuliert, aber sie ist gestorben. Und ich weiß nicht, die Menschen sich dann einfach komplett verschlossen haben, weil es denen unangenehm war, sie sich total doof gefühlt haben. Kann ich verstehen, aber sie können ja nichts dafür, dass sie es nicht wissen. Sie wollten ja nur nett sein. Ne? Mhm. Und dass dann der Schritt zurück immer ein ganz großer ist und diese Menschen sich distanziert haben, weil es denen sehr unangenehm war, und zu gratulieren.
Mhm.
Ja.
Und wenn dich jetzt eine andere Sternmama vielleicht fragen würde, was hat dir geholfen? Was würdest du anderen Müttern oder Eltern in deiner Situation oder in ihrer Situation raten wollen? Was würdest du denen mitgeben wollen?
Über das Kind zu sprechen, über das zu sprechen, was passiert ist, es so versuchen zu verarbeiten und genau das tun, was man braucht, und sich nicht zu verstellen oder zu sagen, die Gesellschaft erwartet oder. Ich kenne Mütter, die sind 2 Jahre nicht zur Arbeit gegangen, weil sie gesagt haben, ich kann das nicht. Ich bin nach meinem Mutterschutz wieder arbeiten gegangen, weil ich gesagt habe, ich brauche meine Struktur, ich brauche meinen Alltag, ich brauche Menschen, Kontakte, und ich kann nicht zu Hause sitzen und mir den Kopf darüber zerbrechen, was hier eigentlich passiert ist.
Mhm.
Oft bin ich mit der Frage, warum konfrontiert worden? Die habe ich bewusst versucht, mir nicht zu stellen, weil darauf gibt es keine Antwort. Und genau, ich habe wirklich eigentlich versucht, vielleicht kann ich das jetzt so sagen, ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon so empfunden habe, positiv zu bleiben für meine Tochter, für meinen Mann, für mich. Ja.
Und wenn du sagst, positiv zu bleiben, wenn man dich jetzt fragen würde, wie hast du das geschafft, daraus was Positives zu ziehen?
Was Positives zu ziehen, dass man das Leben so lebt, wie es ist, und nicht Sachen hinterher eifert, die unwichtig sind, materielle Dinge, Schönheitsideale, dieser ganze Wahn und Konsum, der einem so, also Emilia ist im September gestorben und dann kam ja kurz danach das Weihnachtsgeschäft, diese wahnsinnige Flut an Black Fridays und ich weiß nicht was, ich konnte den Fernseher nicht anmachen, das hat mich total fertig gemacht. Also wirklich, ich bin demütig geworden, dem gegenüber, was ich habe und wie gut es mir eigentlich geht.
Und du hast ja auch viel Zeit für dich dann wahrscheinlich genommen, oder? Und für die Familie.
Ich konnte nicht gut alleine sein. Ich habe eigentlich lieber jemanden da gehabt. Ob das meine Eltern waren oder Freunde, meine Tochter. Das war irgendwie schöner, als alleine zu sein. Weil man dann in so ein Loch gefallen ist, ne? So gedanklich.
Ja.
Ja.
Das ist was du uns gerne noch erzählen möchtest. Was du vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen möchtest. Was du vielleicht auch Angehörigen von Betroffenen raten möchtest.
Muss ich kurz drüber nachdenken? Da gibt es nämlich vieles.
Mhm.
Als erstes, glaube ich, keine tollen Ratschläge zu geben oder diese Standardsprüche mit, du bist ja noch jung, du kannst ja noch ein anderes Kind kriegen. ja, ich könnte noch 10 andere Kinder kriegen und trotzdem ist mein Kind gestorben. Geht zum Grab oder an die Gedenkstätte, setzt ein Zeichen, dass ihr auch an dieses Kind denkt. So, oder fragt ruhig mal, wie es jetzt mit diesem Verlust ist und guckt nicht mal vor so ein Bild, was nach außen hin immer gut aussieht. Also es gibt viele, die mich oft gefragt haben, wie geht's dir damit und ist es schwer für dich? Und es gibt auch viele, die das einfach nie wieder angesprochen haben oder am liebsten auch nie drüber gesprochen hätten.
Und das tut wahrscheinlich auch weh, wenn Emilia ein bisschen über Emilia geschwiegen wird, ne?
Ja, voll. Also man möchte ja als Mutter, ob man das schon ein anderes Kind hat oder nicht, eigentlich ja über sowas sprechen wie: die Windel ist übergelaufen, das Kind hat mich vollgekotzt, ich habe die Nacht nicht schlafen können. Ich weiß nicht, was es so für Themen noch gibt, die man eigentlich 1000-mal lieber besprochen hätte, anstatt sich darüber Gedanken zu machen, welche Grabkerze kaufe ich oder welche Blume möchte ich da jetzt einpflanzen. Man möchte eigentlich über dieses Kind sprechen, aber man hat immer nur das eine Thema, also die Geburt oder der Tod und die kurze Zeit, die man zusammen hatte, ne? Und irgendwann, klar, wiederholt es sich. Und nach so einer Geburt ist man ja als Frau hormonell einfach darauf gepolt, 24 Stunden am Tag zu funktionieren und was zu machen, sich zu kümmern, nicht zu schlafen. Und das fällt ja alles weg. Und dann sitzt man da und vor so einer leeren Wiege und weiß nicht, wohin mit sich. Ne?
Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Fehlgeburten, stille Geburten heutzutage auch immer noch als Tabuthema gesehen werden. Wie stehst du dazu? Magst du vielleicht einmal kurz deine Sicht erklären?
Ich finde es sehr schade gegenüber den betroffenen Frauen, von denen es ja sehr viele gibt, wie wir gerade schon gesagt haben, weil jedes Kind und jede Geburt und jede Schwangerschaft eigentlich gesehen werden möchte. Ne? Es ist, die Gesellschaft suggeriert einem, dass das alles immer super toll ist und total entspannt und schön, und das ist es nicht. So ein Kind zu gebären, zu bekommen, großzuziehen, ist eine sehr große Aufgabe, und alle Stolpersteine, die einem in den Weg gelegt werden, müssen irgendwie auch thematisiert sein. Ich habe von meiner ersten Schwangerschaft, ich bin zum Glück schnell schwanger geworden, ich hatte gar keine Idee, was mir alles passieren könnte, sondern ich bin wie so ein hormonenglücklich gesteuertes Bärchen durch die Welt gelaufen, habe einen erzählt, ich bin schwanger und ist alles so toll. Zum Glück ist auch die erste Schwangerschaft gut ausgegangen und ich habe meine wundervolle Tochter bei mir. Aber die zweite oder der Tod, die stille Geburt, hat einem einfach gezeigt, dass es nicht so ist und man überhaupt nicht darauf vorbereitet wird, dass das alles passieren kann. Ne? Mhm. Also ich war jetzt im Geburtsvorbereitungskurs nochmal, weil ich einfach was für mich machen wollte und Frauen kennenlernen wollte, die jetzt auch schwanger sind. Und da habe ich ganz lange überlegt, wie ich mich denn vorstelle. Ne? Weil die klassische Vorstellungsrunde ist: hi, ich heiße so und so, bin so viele Jahre alt und habe so und so viele Kinder. Oder das ist meine erste, zweite, dritte, fünfte Schwangerschaft. Und ich habe mich vorgestellt mit: ich habe 2 Töchter, eine davon ist gestorben, die andere ist 4,5. Ich habe nicht gesagt, wann, wie, weshalb, warum, weil ich den anderen Müttern keine Angst machen wollte. Die haben mich auch alle erst nach den Geburten gefragt, was da eigentlich passiert ist. Kann ich verstehen? Aber auf der anderen Seite, es hätte ihnen auch allen passieren können. Ne? Dass auch wenn mir jetzt jemand erzählt, hey, ich bin schwanger, dann sage ich: wow, freut mich, ich wünsche dir alles Gute für die Schwangerschaft. Und sage nicht herzlichen Glückwunsch, weil es ist noch so viel offen. Ne? Es sind so viele Möglichkeiten, dass es zerbricht, diese Schwangerschaft, dieses Glück.
Du sagtest, du wusstest bei deiner ersten Schwangerschaft gar nicht, dass so viel passieren kann.
Also ich habe schon vorher gehört, aber das will man ja auf sich überhaupt nicht projizieren. Ne? Das passiert immer den anderen. Einem selbst kann sowas gar nicht passieren.
Und wurde sowas im Vorbereitungskurs angesprochen, dass eben sowas passieren kann?
Nee, gar nicht.
Ja. Und du sagtest, du bist nach der stillen Geburt schnell wieder arbeiten gegangen. Wie war das auf der Arbeit? Wir haben im Vorfeld viel recherchiert und haben gehört, auch nach stillen Geburten mit dem Mutterschutz, es ist einfach was anderes, als wenn du ein Kind gebärst. Mhm. Hast du dich da irgendwie ungerecht behandelt gefühlt oder irgendetwas dir anders gewünscht?
Von der Gesellschaft oder so von der Gesetzeslage jetzt, so von der Gesellschaft?
Ja, ich gerne.
Okay, also Also nach der Geburt darf man ja wirklich 8 Wochen nicht arbeiten gehen. Man hat absolutes Beschäftigungsverbot. Nach einer stillen Geburt darf man das selber entscheiden. Das finde ich schon mal sehr wichtig, weil ich konnte nicht gut mit mir alleine sein. Ich war durch den Kaiserschnitt körperlich sehr eingeschränkt. Ich fand die natürlichen Geburten viel entspannter, in Anführungszeichen, als diesen Kaiserschnitt. Ich hatte damit lange zu knabbern und dieses schon mal ganz langsam wieder eine Aufgabe zu haben, loszugehen, loszudürfen, mal nicht in diesem Struggle zu hängen, sondern mal darüber zu sprechen, was gerade so, weiß ich nicht, es im Angebot gibt, so ganz blödes alltägliches Gelaber, das hätte mir echt gut getan. Aber mein Chef hat gesagt, ich soll zu Hause bleiben, habe ich dann auch gemacht. Bin dann aber mit voller Wucht wieder dann natürlich angekommen, weil jetzt war ja Mutterschutz vorbei, jetzt muss man ja wieder irgendwie. Tat mir auch gut. Hätte ich vielleicht anders, also ich hätte einfach sagen können, ich möchte vorher arbeiten gehen und nicht erst nach diesem Mutterschutz, weil mir das eigentlich, ich mir das gewünscht habe in dem Moment. Ja.
Also du wünschst dir mehr Selbstbestimmtheit, dass du selber entscheiden kannst.
Ja, genau.
Ja.
Und was mich sehr gestört hat, ist, dass mein Kind, weil es tot geboren ist, nicht als Kind zählt. Also zum Beispiel, ganz blödes Thema, ne? Kindergeld. Es stand mir nichts zu, gar nichts. In keiner Art und Weise war irgendetwas für ein totes Kind bereitgehalten. Also wenn man dann normal gebärt, dann beantragt man Kindergeld, das, jenes, dieses, bla bla bla, einen Kinderfreibetrag. Und wenn man ein totes Kind zur Welt bringt, dann ist das nicht so. Hätte sie 2-mal geatmet und wäre dann gestorben und wäre nicht tot geboren, hätte ich für 1 Monat Kindergeld beantragen können. Ich brauche diesen 1 Monat Kindergeld nicht. Aber der Fakt einfach, dass dieses tote Kind so benachteiligt wird und nicht als voll zählt, ist in dem Moment auch noch total so eine Klatsche ins Gesicht. Ne?
Ja.
Weil man kann ja nichts dafür. Und ja, dann gibt es ja auch so Rentenpunkte, ne? Wie viele Kinder man geboren hat. Das fällt nirgendwo da rein. Ne?
Das zählt nicht.
Das zählt nicht, genau. Obwohl sie ja da ist.
Das ist ja auf jeden Fall auch noch was, wo man auf jeden Fall irgendwie was ändern sollte. Also das schockiert mich jetzt auch gerade total, weil sowas wusste ich auch tatsächlich nicht im Vorfeld.
Ja. Ja.
Und das zeigt ja auch nochmal wieder, wie wenig eigentlich die Gesellschaft irgendwie sich um dieses Thema kümmert.
Die Gesetze wurden von Männern gemacht.
Ja. Okay, und wir haben vorhin schon über Bewältigungsstrategien gesprochen und du sagst, dir hat es geholfen, darüber zu sprechen und wenn du dich bereit gefühlt hast, auch wieder zur Arbeit zu gehen und auch gerade diese Selbstbestimmtheit zu haben, fällt dir sonst noch was ein, was dir vielleicht, wenn du es auch im Moment damals nicht gemerkt hast, aber jetzt im Nachhinein, wenn du nochmal zurückblickst, geholfen hat?
Also auf jeden Fall die Gespräche mit der Trauerbegleitung, die sehr gezielt waren und natürlich auch diese Gespräche was bewirken sollten. Ne? Und das hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe das Angebot sehr lange, sehr intensiv wahrgenommen. Dann das Treffen mit Gleichgesinnten, ob das jetzt in diesem Rückbildungskurs war, dann wird von der, jetzt in dem Fall von den Bethanien-Kindern, gibt es ein Sternkindercafé, das einmal im Monat stattfindet. Da gibt es, weiß nicht, da werden so Kekse gebacken oder Grabgestecke gestaltet. Aber man ist in einer Gruppe, in der man in einem super beschützten Raum ist. Und alles, jedes Wort, jede Erinnerung und jede Floskel, die man von sich gibt, eine Berechtigung hat und man nicht blöd angeguckt wird. Ne? Sondern wenn man dann, als Beispiel, wir haben Kekse gebacken, dann haben wir auf die Kekse die Namen unserer verstorbenen Kinder geschrieben. Das würde ich ja niemals machen, wenn ich mich mit anderen Müttern treffe, wo die anderen Kinder rumwuseln und sagen, ah, hier, ich habe meinen Keks mit Emilia beschriftet. So, ne? Das ist sofort so, oh, Emilia.
Mhm.
Und also man, das war wirklich sehr wichtig für mich, dieser behütete Raum. Und der Raum, wo mein Kind Platz hatte, obwohl es nicht da war. Ja. Meine Tochter geht da ganz anders mit um. Sie, egal wo wir sind, sie sieht einen Stern und sagt, guck mal, Mama, Emilia sitzt auf dem Stern und winkt mir. Und alle gucken ganz schockiert und sagen, wie jetzt? Ja, aber für Marlina ist sie einfach da, ne? Sie ist da und winkt ihr.
Ja.
Ja. Oder wenn der Himmel rot gefärbt ist, dann sagt sie, guck mal, Mama, Emilia backt Kekse für uns. Oh, guck mal, ich habe einen mit Schokolade. Willst du auch einen mit Schokolade? Lieber mit Streuseln, ne? Also sie hat da so ganz viel Fantasie und für sie ist sie auch da.
Ja. Ja. Vielen Dank, dass du so offen mit uns sprichst.
Ja, gerne. Bitteschön.
Da sind wir dir super, super dankbar für.
Aber das tue ich immer. Das ist also so diese Standardfrage auch im Kindergarten, ne? Ach, guck mal, ist das eure zweite Tochter? Nee, unsere dritte. Ach so, geht die Große schon zur Schule? Nee, sie wäre jetzt 2,5, sie ist gestorben. Ach so, oh, das tut mir leid. Und dann ist das Gespräch meistens beendet, ne? Und, aber ich könnte nicht sagen, ja, ist meine zweite Tochter. Funktioniert nicht, kann ich nicht.
Ja.
Ich kann sie nicht verleugnen.
Mhm. Ja. Und hast du das Gefühl, wenn die anderen so Berührung, oder hast du das Gefühl, dass die anderen Berührungsängste haben mit dem Thema?
Ja, viele.
Ja.
Und dann gibt es welche, die auch schon mal eine Verlusterfahrung gemacht haben und dann super offen sind und fragen und möchtest davon erzählen und darf ich dich das fragen, wie geht es dir damit? Also es gibt wirklich zwei komplett gespaltene Lager. Ja.
Okay.
Und dann gibt es noch die Frauen, die sagen, boah, voll toll, dass du das erzählst, mir ist das und das passiert. Und dann hat man sofort einen Draht zu dieser Person, weil man ein ähnliches Schicksal erleiden musste.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch was, also was Personen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, vielleicht auch in gewisser Weise schwer nachvollziehen können.
Mhm. Ich weiß auch, dass ich garantiert auch falsch damit umgegangen wäre, bevor es mir passiert ist.
Mhm.
Ja.
Und was würdest du solchen Angehörigen, Freunden von Betroffenen raten?
Gebt dem Kind Platz, Raum und lass es präsent sein. Fragt, ob über das Kind geredet werden möchte. Denkt an den Geburtstag. Und wenn ihr eine Karte schickt zu Weihnachten, dann erwähnt dieses Kind auch. So, liebe Evelyn, André, Marlina, Emilia, Alisa. Ne? Also wir sind 5 und nicht 4.
Mhm.
Und es macht echt viel aus. Oder wenn es für jeden in der Familie, weiß nicht, so ein kleines Mini-Geschenk gibt, dann muss es halt auch ein 5. sein. Und wenn da nur ein Schokobon drin ist. Aber man hat an dieses Kind gedacht.
Ja.
Es sind so ganz viele Kleinigkeiten. Ja.
Und ihr habt auch, höre ich schon raus, ganz viele Rituale für euch entwickelt, wie ihr an Emilia denken könnt, auch im Alltag, oder?
Ja, sie ist immer da. Ich kann zwar nicht erzählen, dass sie jetzt schon wieder einen Zahn bekommen hat oder gerade laufen gelernt hat, aber ja, sie ist immer da. Also dieses Sinnbild von einer Spur hinterlassen, ich habe lange über dieses Bild nachgedacht. Spuren können auch was ganz Leichtes sein oder was ganz Dezentes, aber das ist es nicht. Sie ist nicht nur eine Spur, sie ist ein Mensch, der leider von uns gegangen ist.
Mhm. Ja. Wenn du so drüber nachdenkst, fällt dir ein schönerer Begriff ein? Irgendwas, was vielleicht auch besser passt?
Nee, so spontan nicht. Mhm. Nee. Wenn man mich fragt, wie es mir geht, dann sage ich oft, Zeit heilt Wunden. Das ist so, man lernt damit umzugehen, man kommt besser damit klar, aber sie hinterlässt echt krasse Narben. Also solche Schicksalsschläge. Und die werden immer bleiben. So. Also Narbe ist jetzt, finde ich, nicht so ein schönes Sinnbild für ein verstorbenes Kind, aber Spur ist ein bisschen schöner da.
Und unser Thema dieses Seminars oder des Podcasts ist ja auch in gewisser Weise Krisen und Krisen überwinden. Würdest du sagen, dass man eine Krise überhaupt überwinden kann?
Ja, Krise ist so punktuell, ne?
Mhm.
Das ist es nicht. Also ich glaube, die Krise ist dann, wenn das Kind stirbt und dann muss man aus dieser Krise rauskommen oder sie hinter sich lassen und dann lebt man einfach mit, ja, Narbe, mit dieser Narbe von dieser Krise.
Ja.
Aber rauskommt man da nie.
Mhm. Möchtest du noch was teilen? Weil ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viele Fragen dir gestellt. Gibt es noch was du teilen möchtest, was du erzählen möchtest? Oder hast du Fragen an uns?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass dieses Thema der verstorbenen Kinder nicht vom Tisch fällt, sondern dass einfach alle Frauen darüber reden müssen und dann findet man sich auch besser zueinander. Und dass wir daraus mitnehmen, dass viele Sachen einfach völlig unwichtig sind. Wie materielle Dinge, wie Reichtum, wie teure Autos. Das bringt einem alles nichts, wenn man nicht gesund ist und keine gesunden Kinder hat.
Ja. Ist auch eine super Message zum Schluss, auf jeden Fall. Ne, darüber sprechen, sich gemeinsam vielleicht auch Halt geben.
Ja.
Ne? Vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne.
Dass du uns von Emilia erzählt hast. Und Ja, vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe das sehr gerne getan, weil sie damit ein Stück weiter leben kann.
Ja.
Ja, und vielleicht einer anderen Betroffenen ein bisschen Mut zusprechen kann, dass man wieder glücklich sein kann. Ja.
Okay, danke schön.
Bitteschön.
Nach diesem tiefgehenden und berührenden Gespräch möchten wir nun zu einem Tool übergehen, das in schwierigen Zeiten helfen kann, Perspektiven zu wechseln und vielleicht sogar Trost zu bieten. Wir sprechen über das Dankbarkeitstagebuch, ein Selbstcoaching-Tool, das vielen Menschen geholfen hat, auch in Krisenzeiten Lichtblicke zu finden. Ein Dankbarkeitstagebuch ist eine einfache, aber kraftvolle Methode, um sich auf positive Aspekte des Lebens zu konzentrieren, selbst in Momenten tiefer Trauer oder Herausforderungen. Ebenfalls ist das Dankbarkeitstagebuch eine Möglichkeit, die positiven Erinnerungen an dein Sternkind festzuhalten und deine eigene innere Kraft zu stärken. Nimm dir jeden Tag an einem für dich passenden Moment Zeit, um ein Ritual für ein Dankbarkeitstagebuch zu kreieren. Beispielsweise eignen sich hierfür ein paar Minuten am Abend, kurz vor dem Schlafengehen. Fragen, die du dir stellen könntest, könnten sein: Was sind heute Momente, in denen du die Präsenz deines Sternkindes gespürt hast? Welche Erinnerungen an dein Sternkind haben heute ein Lächeln auf dein Gesicht gezaubert? Welche kleinen Zeichen oder Symbole hast du heute wahrgenommen, die dir das Gefühl geben, dass dein Sternkind in deiner Nähe ist? In welchen Momenten hast du heute deine Trauer in positive Energie umgewandelt? Welche unterstützenden Menschen oder Ressourcen haben dir heute geholfen, deine Trauer zu bewältigen? Was kannst du morgen tun, um die Erinnerung an dein Sternkind bewusst in deinen Alltag zu integrieren? Welche persönlichen Stärken hast du in den letzten Tagen entwickelt, um mit deiner Trauer umzugehen? Mit diesen Fragen kannst du jeden Tag ein kleines Ritual schaffen, das dir hilft, in Verbindung mit deinem Sternkind zu bleiben und deinen Fokus auf die positiven Aspekte deines Lebens zu legen. Denke daran, dass jedes kleine Zeichen, jede Erinnerung und jede positive Veränderung deiner Trauer wichtig ist. Diese Momente der Dankbarkeit und des Gedenken können dir auf deinem Weg helfen. Wir möchten betonen, dass es in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten. Professionelle Unterstützung kann Betroffenen einen großen Halt geben. Und wenn du auf der Suche nach weiterer Unterstützung bist, möchten wir dich auf die Arbeit der Bethanien Sternkinder Beratungsstelle Münster-Osnabrück hinweisen. Dies ist eine Anlaufstelle für Eltern und Angehörige, deren Kinder in der Schwangerschaft, rund um die Geburt oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Ganz unabhängig der Schwangerschaftswoche oder der Todesursache steht das Team beratend und begleitend zur Seite. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose und während des gesamten Trauerwegs, ganz individuell auf die Bedürfnisse der Trauernden angepasst. In kostenfreien Einzel- und Paarberatungen und in diversen Gruppenformaten, unter anderem Rückbildungskurse, Kreativangebote, Trauerangebote für Männer und verschiedene Gesprächskreise, werden die Eltern von gut aus- und weitergebildeten MitarbeiterInnen betreut. Ihr erreicht die Beratungsstelle telefonisch oder schriftlich per Mail. Die dazu benötigten Informationen findest du in unseren Shownotes oder auf der Website www.bethanien-stiftung.de. In der nächsten Podcast-Folge mit dem Titel »Schwerer Verkehrsunfall – Wie kämpft man sich ins Leben zurück?« erwartet euch die persönliche Geschichte eines Betroffenen. Timo berichtet von seinen schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen und davon, wie er sich sein Leben Stück für Stück zurückholt. Lasst euch von seiner positiven Art und seinem Kampfgeist beeindrucken und erfahrt, was ihn in der schwierigen Zeit motiviert hat, immer weiterzumachen.